Und wir haben hier gesungen, dieser Liederdichter bringt es zum Ausdruck, schon in der ersten Strophe, die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Wir wissen, wenn Gott uns Gnade geschenkt hat oder dem Volke Gottes Gnade schenkt, an seiner Sache zu stehen oder mit seiner Sache zu stehen, so wissen wir, dass auch sein Wille geschehen muss. Nicht der Wille des Volkes geschieht, nicht der Wille der Gläubigen, sondern der Wille des allmächtigen Gottes. Und seine Sache, wenn es seine Sache ist, dann ist er um seine Sache bemüht. Dann brauchst du dich nicht darum zu bemühen und ich auch nicht. Und dann kannst du nicht reinreden in der Sache und ich darf auch nicht reinreden. Sondern einer ist, der da bestimmt. Einer ist, der da alles lenkt und leitet. Und manchmal mögen wir denken, ja, wie seltsam sind doch diese Wege. Vielleicht wir als Gläubige sogar. Und wisst ihr, da habe ich so das Wort lesen müssen aus Daniel, aus dem 10. Kapitel. Hier war Daniel in der Gefangenschaft gewesen. Und vielleicht mag es ihm seltsam vorgekommen sein, wie die Wege Gottes im Grunde genommen sind. Denn wir wissen ja, er war wohl 68 Jahre in der Gefangenschaft. Aber wir könnten uns fragen, weshalb und warum hat Gott es so geführt, wisst ihr, in Gefangenschaft zu sein, in Bedrängnis zu sein, ist ja gar keine gute Sache. Denn man wird ja unterdrückt, man ist ja kein freier Mensch, sondern man muss hören auf diejenigen, die über einen zu bestimmen haben. Und hier vielleicht sollten wir mal das Kapitel lesen. Es ist ein bisschen zu lang für die Einleitung. Aber lasst es mich lesen, doch, weil es ja Gottes Wort ist. Im 3. Jahr, Regierungsjahr des Perserkönigs Tyrus, wurde dem Daniel, der auch den Namen Belsazar führte, ein Wort geoffenbart. Und das Wort ist zuverlässig und groß und bezieht sich auf große Trübsal. Er aber achtete genau auf die Offenbarung und gab auf das Gesicht Acht. Ja, wenn wir vielleicht schon hier ein wenig stehen bleiben, dann könnten wir sagen, Trübsal, es ist doch schon genug Trübsal da, wenn man in Gefangenschaft ist. Und hier kommt der Engel des Herrn und er tut ihm etwas offenbaren. Daniel gibt sehr wohl Acht auf das, was ihm gesagt wird. Aber der Engel, er sagt ihnen nicht etwas Ermunterndes auf, sondern er gibt ihnen Trübsal oder sagt ihm Trübsal an. Wer will schon Trübsal haben? Wir alle doch nicht, oder doch? Ich ganz gewiss nicht. Wir möchten doch alle gute Wege gehen. Wir möchten doch alle gute Zeiten sehen. Wir möchten doch alle nur das Beste haben. Und ich denke auch, ein Daniel war doch bestimmt aus und hat vielleicht darüber nachgedacht, wann wird der Tag der Erlösung kommen? Wann wird die Stunde kommen, wo wir werden frei sein können? Aber hier kommt der Engel und sagt von großer Trübsal. Er aber achtete genau auf die Offenbarung, auf das, was der Engel sagte, und gab auf das Gesicht Acht. Und wisst ihr, was dann geschah? Es erinnert mich an gestern Abend. Es ist vielleicht eine Verbindung mit gestern Abend, was unser teurer Bruder uns ja schon sagte. In jener Zeit stellte ich, Daniel, drei volle Wochen hindurch Trauer an. Leckere Speisen genoss ich nicht, und weder Fleisch noch Wein kam in meinen Mund. Auch salbte ich mich nicht, bis drei volle Wochen vergangen waren. Am 24. Tage des ersten Monats nun befand ich mich am Ufer des großen Stromes, nämlich des Hiddekel, und als ich dort meine Augen aufschlug und Umschau hielt, sah ich da einen Mann stehen, der in Linnen gekleidet war und um die Hüften einen Gürtel von feinem Upazgold trug. Sein Leib war wie Chrysolith, sein Gesicht leuchtete wie Blitzesschein und seine Augen wie Feuerflammen. Seine Arme und Beine funkelten wie poliertes Erz, und wenn er redete, kam der Schall seiner Stimme wie das Tosen einer Volksmenge. Ich, Daniel, war der Einzige, der die Erscheinung sah, während die Männer, die bei mir waren, die Erscheinung nicht sahen. Doch befiel sie ein solcher Schrecken, dass sie flohen, um sich zu verstecken. So blieb ich denn allein zurück und sah diese gewaltige Erscheinung. Doch alle Kraft entschwand mir. Mein Gesicht entfärbte sich bis zur Unkenntlichkeit und ich wurde völlig kraftlos. Als er dann laut zu mir reden begann und den Schall seiner Worte vernahm, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Da berührte mich plötzlich eine Hand und half mir, dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände erhob. Dann sagte er zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, gib auf die Worte Acht, die ich an dich richte, und bleibe aufrecht auf deinem Platze stehen, denn ich bin jetzt eben zu dir gesandt worden. Als er so zu mir sprach, erhob ich mich zitternd. Dann fuhr er fort: Fürchte dich nicht, Daniel, denn gleich am ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor deinen Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. Ich hatte mich um deines Gebetes willen aufgemacht, um zu kommen, aber der Schutzengel des Perserreiches stellte sich mir 21 Tage lang entgegen, bis mir endlich Michael, einer der obersten Engelfürsten, zu Hilfe kam, worauf ich ihn dort bei dem Schutzengel der Perserkönige allein gelassen habe und nun hergekommen bin, um dich wissen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird, denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf ferne Tage oder auf die Tage der Endzeit. Während er nun in dieser Weise zu mir redete, schlug ich die Augen zu Boden nieder und war sprachlos. Doch siehe, da berührte der, welcher wie ein Mensch gestaltet war, meine Lippen, so dass ich meinen Mund wieder öffnen und reden konnte. Und ich sagte zu dem, der vor mir stand: Mein Herr, bei dem, was ich zu sehen bekam, hat mich Todesangst befallen, so dass ich keine Kraft mehr behielt. Und wie könnte auch ein so geringer Knecht meines Herrn wie ich mit einem so hohen Herrn reden? Ja, auch jetzt noch ist keine Kraft in mir geblieben, und selbst der Atem ist mir ausgegangen. Da berührte der, welcher wie ein Mensch aussah, mich nochmals und verlieh mir neue Kraft und sagte zu mir: Fürchte dich nicht, viel geliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja sei stark. Als er so zu mir sprach, fühlte ich mich gestärkt, so dass ich sagte: Mein Herr möge nun reden, denn du hast mich gestärkt. Bis dahin dieses heilige und teure Gotteswort. Wir fragen uns und mögen uns fragen: Ein Mann, ein geliebter Mann in den Augen Gottes. Zweimal kommt dieser Ausdruck in diesem Worte zum Vorschein. Er muss in die Gefangenschaft wandern. Und hier ist noch keine Hilfe. Aber wisst ihr, er betete und war betrübt in allen Stücken. Erstmals vielleicht über das, was ihnen widerfahren ist. Und zweitens über das, was ihm von Gott geoffenbart worden ist. Denn wir wissen, die Offenbarung muss sehr furchtbar gewesen sein. Denn er hat das zu sehen bekommen, was bis in die Endzeit hineinreicht. Und wir wissen, da werden schreckliche Dinge ihm geoffenbart worden sein. Und man kann sich's vorstellen, dass ihm der Odem ausging und dass ihm die Kraft geschwunden ist und dass er keine Worte mehr hatte, noch zu reden. So mag es gewesen sein und so steht's auch geschrieben, dass es so gewesen ist. Brüder und Schwestern, und selbst wenn wir lesen, dass die Männer, die mit ihm waren, selbst nicht sahen, aber sie merkten, da war etwas gegenwärtig. Sie merkten, da war der Heilige Geist gegenwärtig. Und was steht geschrieben? Die ergriffen die Flucht, weil sie es wohl nicht ertragen konnten. Und das erinnert uns auch an das, was mit Paulus geschehen ist. Nur er alleine hat das wahrnehmen können, was Gott geredet hat. Die anderen standen dabei. Sie konnten nichts sehen und nichts hören. Aber hier ist das Gleiche. Hier hat Gott sich seinem Knecht und Propheten geoffenbart und ihm das gesagt, was geschehen wird. Wisst ihr, das Wunderliche ist mir hier an dieser ganzen Geschichte, dass Gott nicht das vielleicht getan hat, was ein Daniel vielleicht wünschte, sondern er hat in dem Plan Gottes kundgetan. Nicht das, was ein Mensch vielleicht wünschte, sondern die Sache Gottes, der Plan Gottes, das Vorhaben Gottes wurde ihm geoffenbart. Nicht sein Wille, was vielleicht er sich gewünscht hätte, ist zum Ausdruck gekommen. Und dann das Zweite, nicht Wunder und Zeichen nach außen hin, sondern ein Trost ist ihm geworden in der Gefangenschaft. Ein Trost und eine Ermahnung ist zu viel gesagt, aber wir könnten sagen, ein Zuspruch. Und es wurde ihm gesagt von Gott: Deine Gebete sind erhört. Aber nicht so geschieht es, wie du es vielleicht denkst, sondern hier ist der Plan Gottes, damit du weißt, wie es kommen wird. Und ich denke, dann blieb ihm sein Atem weg. Dann blieb ihm alle seine eigene Vorstellung weg. Und er wird sich ganz und völlig in die Hand des lebendigen Gottes fallen lassen haben. Anders ging es gar nicht. Wisst ihr, die Sache Gottes wenn wir an sie gestellt sind, dann geht's nicht anders. Wir müssen immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschieht. Ob ich's verstehe oder ob ich's nicht verstehe, dein Wille geschieht. Brüder und Schwestern, ich dachte so an gestern Abend, wisst ihr, möge auch der treue Gott in unserer Mitte das vollenden, was er sich vorgenommen hat. Auch wenn es dir und mir vielleicht nicht passt, wenn wir es vielleicht anders sehen möchten. Aber wisst ihr, vielleicht müssen wir, Bruder Frank hat es schon gestern gesagt, wir durch diese Prüfung hindurchgehen. Auch dieser geliebte Mann, Daniel, du viel geliebter Mann, ja, du viel geliebter Mann, du musst durch solche Prüfung hindurchgehen. Du viel geliebter Mann, du musst in die Gefangenschaft wandern. Hatte Gott keine andere Wahl? War nichts anderes da? Brüder und Schwestern, er stand an die Sache Gottes. Er musste durch dick und durch dünn hindurch. Das ist der Weg auf diese Erde für das Volk Gottes bestimmt. Und wir sehen es überall. Wir könnten aufschlagen bei Moses. Es ging nicht, wie Moses es wollte. Es ging auch nicht, wie das Volk es wollte. Es ging, wie Gott es wollte. Liebe Brüder und Schwestern, die Worte Gottes sind so wunderbar, so zutreffend. Aber wisst ihr, wenn Gott nur Gnade schenken möchte, dass wir in allen Stücken, wie es auch kommt, unsere Hoffnung nur auf ihn setzen könnten. Hier dieser Mann ist so in solch eine Betrübnis geraten, in solch eine Trauer hineingekommen. Er hat alles dem Äußeren abgelegt. Er hat sich in Trauergewänder gehüllt und hat kein Wein getrunken, kein Fleisch gegessen. Er hat sich von allem ferngehalten. Und dann auf einmal ist Gott ihm zum zweiten Mal erschienen und hat wiederum zu ihm geredet. Und wieder das, was er vorhat. Oh, wie wunderbar. Brüder und Schwestern, möge es auch bei uns so sein. Aber ich denke, wir sind immer noch menschlich. Und wir haben immer noch unsere eigenen Gedanken. Und meinen, es müsste so sein oder es müsste so sein. Und wir meinen dies und jenes. Aber wisst ihr, all unsere Meinungen können wir begraben. Und sie müssen begraben sein. Nur sein Wille muss geschehen. Oh, wisst ihr, jeder Mensch hat Meinungen. Wie viele sind heute? Und jeder hat eine andere Meinung. Jede Gemeinschaft, jede Kirche, jede Partei, jeder und bis in das Kleinste. Und nimmt eine Familie in einer Familie. Einer ist der Meinung, der andere hat die Meinung und der andere hat diese Meinung. Aber es geht nicht um die Meinungen. Es geht um den Willen Gottes, um den Plan Gottes. Und wir wissen, auch in diesen Tagen wird sich dieser Plan erfüllen. Und wisst ihr, Daniel konnte nichts ändern an der ganzen Sache. 68 Jahre musste er aushalten. Er musste diese Zeit, die Gott bestimmt hat, musste er dort durchbringen. Ist das nicht wunderlich? Aber so ist der Weg Gottes gewesen. Und dann ist Gott weitergegangen. Wir wissen nicht, wie lange wir so wandeln müssen. Aber mein Verlangen ist, dass sein Wort in uns sein möchte, dass er uns auch heute Morgen trösten möchte und vielleicht einen Zuspruch geben. Vielleicht warten wir auf große Dinge, die geschehen sollen nach außen hin. Aber Gott redet auf die Weise, wie er will. Und wie hier bei Daniel. Und hat gesagt, dein Gebet ist erhört. Sei getrost, sei guten Muts und geh voran. Halte und achte auf das Wort, das ich dir gegeben habe. Das wurde ihm zuteil. Genügt das uns heute Morgen? Es muss uns genügen. Wenn Gott uns das Wort gegeben hat, muss es uns genügen und wir sollten Gott dafür danken. Und das wollen wir tun, indem wir aufstehen und ihm anbeten. Dass wir wiederum hier versammelt sein dürfen in den kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Herr, wir danken dir für dein teures und heiliges Wort. Wir danken dir, treuer Gott, dass du auch in unseren Tagen zu uns so redest, Herr, wie es dir wohlgefällig ist. Und auch in unseren Tagen, Herr, wirst du deine Sache, Herr, zur Vollendung bringen, Herr. Ehre deinen wunderbaren Namen. Segne uns jetzt weiter, Herr, und segne meine Brüder. Salbe sie mit deinem guten, heiligen Geist, Herr. Salbe uns alle, Herr. Schenk uns offene Augen. Schenk uns offene Herzen und ein offenes Verständnis, Herr, dass wir alles aufnehmen, dass wir alles so beherzigen und Acht haben auf dein Wort, Herr, wie es Daniel getan hatte. Er beachtete alle die Worte, die du geredet hast zu ihm. Herr, lass uns alle Worte beachten, die du redest zu uns heute Morgen und alle Zeit. Herr, segne uns, ist mein inniges Gebet und mein Verlangen. Nimm alles aus dem Wege, Herr, was dir im Wege steht, Herr. Ich bitte es in deinem wunderbaren Jesus-Namen. Halleluja. Amen. Amen. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Wir haben schon so viel gehört, dass wir eigentlich anbeten könnten. Und dem Herrn danken. Ich glaube, wir haben alle begriffen, worum es geht. Nämlich darum, dass es Gottes Sache ist. Und wenn wir so die Beispiele der Heiligen Schrift nehmen, sie vergleichen, uns darin vertiefen, dann geschieht nichts Neues unter der Sonne. Im Gegenteil, es wiederholt sich in jeder Weise. Ich habe mich heute Morgen, als ich hereinkam, gefreut, aus dem Munde von Bruder Novak zu hören, was Gott an ihrem Kinde getan hat. Ich sehe ihn im Moment nicht. Er ist hier. Und ihr alle kennt wohl den Fall, der von den Ärzten nur mit Kopfschütteln noch behandelt wurde. Und gerade hat er mir gesagt, die Ärzte stehen vor einem Rätsel und fragen sich, ob die Röntgenaufnahmen überhaupt richtig angezeigt hatten, weil nichts mehr von dem, was einmal war, zu sehen ist. Gott hat wieder einmal völlig geheilt. Und das nicht um meinetwillen und um unseretwillen, sondern um seinetwillen, um seines Wortes willen. Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Darauf können wir uns verlassen. Und es ist nicht das einzige Zeugnis, sondern wenn wir so mit denen in Verbindung sind, die ihre Anliegen, ihre Krankheiten, ihre Nöte vor das Angesicht Gottes bringen lassen, dann stellen wir immer wieder fest, dass Gott erhört und dass er antwortet, dass er rettet und dass er heilt und dass er segnet. Daran halten wir fest. Ich selbst bin durch das alles, was wir schon gehört haben, ich hätte gewünscht, Bruder Russ, hätte weitergemacht, ob Einleitung, ob Nicht-Einleitung, wen stört's? Wir wollen hier tatsächlich keine Form und keine Norm. Wir möchten, dass Gott zu seinem Recht kommt. Formen und Normen gibt's ja überall genug. Und wenn der Geist Gottes herabkommt, ob Einleitung oder Ausleitung, spielt gar keine Rolle. Ob Gebet am Anfang, am Ende oder in der Mitte, auch nicht. Wenn der Geist Gottes wirkt, dann möchten wir diesem Wirken des Geistes nicht im Wege stehen. Mir kam so der Gedanke, dass die Propheten von alters her in Gesichten den Heilsratschluss Gottes und die Dinge, die geschehen würden, sahen. Und mir kam dazu der Gedanke, dass du und ich ja gar kein Gesicht bezüglich der Dinge sehen brauchen. Die sind schon gezeigt worden. Sie wurden gesehen. Was du und ich noch sehen müssen, ist die Offenbarung dessen, was ihnen gezeigt wurde. Und dann ist uns schon geholfen. Dann haben wir den Einblick in das, was ihnen geoffenbart wurde. Das ist ja der Grundgedanke der göttlichen Offenbarung. Nicht, dass jeder einzelne Gläubige nun wiederholt und wiederholt sieht, was diese Propheten oder Männer Gottes gesehen haben, sondern dass uns durch den Geist die Bedeutung und der Sinn der Sache, die sie gesehen haben, geoffenbart wird. Und so bekommen wir den Anschluss an das, was Gott ihnen vor vielen, vielen Jahren gezeigt hat. Und wir stehen mitten in der Erfüllung der Schrift. Mitten in dem, was sie damals gesehen haben. Ich komme auf Daniel zurück, aber musste auch an die zwei anderen Propheten denken, an Jeremia und auch an Hesekiel. Hesekiel war ja zur gleichen Zeit auf Erden und hat auch etwas gesagt. Und zwar direkt im ersten Kapitel, im ersten Vers. Es heißt hier Hesekiel Kapitel 1, Vers 1. Und es begab sich im 30. Jahre, im 4. Monat, am 5. Tage des Monats, als ich mich unter den in die Verbannung in der Gefangenschaft lebenden Weggeführten am Flusse Kebar befand, da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichter. Hier wird das Wort göttliche betont. Ich weiß nicht warum, ich habe es nicht geschrieben, aber es steht so geschrieben. Und das Wunderbare ist, der Mann weiß Monat, er weiß den Tag, er weiß die gesamten Zusammenhänge. Warum? Er war dabei, als es geschah. Aber es war zur Zeit, als das Volk Israel in der Verbannung war. Sie wurden weggeführt und es heißt hier, da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichter. Das ist eigentlich der Hauptpunkt, um den es mir im Moment geht. Er sah göttliche Gesichter. Ein göttliches Gesicht offenbart den Willen Gottes. Das, was Gott, ich möchte einmal das menschliche Wort anwenden, was Gott sich vorstellt, um es auszuführen, das offenbart er durch göttliche Gesichter. Wenn Menschen manchmal Gesichter sehen, dann sehen sie das, was sie sich vornehmen würden, was sie gern ausgeführt sehen, und dann sehen sie entsprechend ihrer Vorstellung das, was ihnen vorschwebt. Und ihr glaubt das vielleicht nicht, ich lese es euch gleich vor. Aber Bruder Russ hat ja betont, nicht unser Wille, nicht der Wille der Propheten oder des Volkes, sondern der Wille Gottes sollte und muss geschehen. Und da, wo Gott seinen Willen wirklich offenbaren kann, da wird er aus Gnaden geschehen. Dieser Mann hatte gar nichts vor, er hatte kein Programm, das er dem Volke vorstellen konnte. Er wartete ab, bis der Himmel sich auftat. und bis er göttliche Gesichter sieht. Wenn der Himmel sich nicht auftut, dann sehen wir das, was wir zu sehen meinen. Aber wenn der Himmel sich auftut, dann sehen wir das, was Gott uns vom Himmel her offenbaren und zeigen möchte. Wir alle mögen Gott helfen wollen und wir bedürfen es, dass Gott uns hilft. Wir alle möchten im Werke Gottes das und jenes tun. Dabei ertappe ich mich nicht nur, sondern sicherlich viele andere. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann gibt es doch keinen gläubigen Menschen, der mit seinem Herzen an der Sache Gottes hängt, der nicht möchte, dass Gott etwas tut. Im Gegenteil, wir alle möchten, und das ist ein Verlangen, Tag und Nacht, dass Gott etwas tut. Aber dann heißt es, abzuwarten, bis er es tut. Und nicht zwischendurch versuchen zu tun, was Gott allein zu tun vermag. Hier wird uns berichtet, da tat sich der Himmel auf und ich sah göttliche Gesichter. Derselbe Prophet muss hier in einigen Kapiteln doch manches sagen, was ihm vielleicht nicht leicht gefallen ist. Besonders in Kapitel 13, da sagt er, so hat Gott der Herr gesprochen. Vers 3, so hat Gott der Herr gesprochen. Wehe über die gewissenlosen Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgeben und dem, was sie gar nicht gesehen haben. Sie geben ihrem eigenen Geist nach und dem, was sie gar nicht gesehen haben. Sie geben nach, aber sie geben nicht zu. Würden sie zugeben, dann wäre die Sache sehr schnell in Ordnung zu bringen. Aber darin besteht die große Not. Nachgeben ist einfach. Aber wenn man nachgegeben hat seinem eigenen Geist, das dann zuzugeben, das würde ja Selbstverleugnung mit sich bringen. Und das würde bedeuten, sich selbst in den Tod preiszugeben. Aber das ist nicht so einfach. Doch Gottes Wort sagt es hier. Wehe über die gewissenlosen Propheten, die ihrem eigenen Geist nachgeben, die nicht abwarten können, bis der Himmel sich auftut und göttliche Gesichter und Offenbarungen kommen, sondern die ihrem eigenen Geist nachgeben und in Gedanken ihres Herzens freien Lauf lassen. Nach dem Nachgeben muss das Zugeben kommen, aber das Zugeben kann erst kommen, wenn man es eingesehen hat. Und wenn dann der Prophet von Vers 6 ausführt, ihr Prophezeien ist Lüge gewesen und ihr Wahrsagen Trug, so oft sie sagten, so spricht der Herr. Obwohl der Herr sie nicht gesandt hatte und dann darauf warteten, dass er ihren Ausspruch in Erfüllung gehen ließe. Wir können 1000 Jahre darauf warten, dass Gott unseren Ausspruch in Erfüllung gehen lässt. Und wir warten vergeblich. Gott wird nur seine Aussprüche in Erfüllung gehen lassen. Nicht deine und nicht meine, sondern seine Aussprüche wird er in Erfüllung gehen lassen. Denn allein seine Aussprüche sind
so spricht der Herr. Aber hier sind es ihre Aussprüche, so wird es hier ja formuliert, und sie warten darauf, dass Gott sie in Erfüllung gehen lässt. Gott übernimmt nicht die Verantwortung für das, was du, ich oder jemand anders sagen. Gott hat die Verantwortung allein für das übernommen, was er gesagt hat. Eine weitere Verpflichtung hat er nicht. Und so gewiss er sein Wort geoffenbart hat und es uns auch in unseren Herzen verklärt hat durch den Heiligen Geist, so gewiss wird er Gnade schenken, dass wir, wie das Volk Israel damals, aus dieser Notsituation herausgebracht werden. Und ihr wisst, genauso war es mit dem Propheten Jeremia. Und da kam ein Prophet und hat geweissagt. Und Jeremia sagt, ja, lass es nur so geschehen. Aber dann anschließend sagt er, mir hat Gott geoffenbart, erst wenn volle 70 Jahre vorbei sein werden, wird Gott sich seinem Volke zuwenden und ihr Geschick wird er dann wiederum in seine Hände nehmen und sie zurückbringen. Nicht, was Menschen nach eigener Eingebung gesagt haben, sondern was Gott selber durch seinen Geist geredet hat. Dafür hat er auch die Verantwortung übernommen. Nun aber ist das eine sowohl als auch das andere da. Beides Propheten, beides Gesichte, beides Offenbarungen, beides Weissagungen. Und dann entsteht die Frage, wer soll noch unterscheiden? Wie können wir unterscheiden? Auch darüber hat der Herr uns nicht im Unklaren gelassen. Er sagt schon im 5. Mose, wenn ein Prophet unter euch ist und er kündigt etwas an und es geschieht, so habe ich, der Herr, durch ihn geredet. Wenn er etwas ankündigt und es geschieht nicht, so sei euch vor ihm nicht bange, denn er hat in Vermessenheit geredet. Gott hat uns nicht im Unklaren gelassen. Und wir sind an dem Zeitpunkt angekommen, wo wir dem Volke Gottes gegenüber unserer Schuldigkeit nachkommen müssen und Klarheit in alles hineinbringen, um seines Namens willen und um seines Wortes willen. Nun, nicht wir verzeiht diesen Ausspruch, sondern Gott allein kann in alles Klarheit hineinbringen. Denn wir sind alles nur Menschen und von der Gnade Gottes Tag für Tag und jede Stunde ganz neu abhängig. Und einem jeden von uns kann dasselbe passieren und keiner ist besser als der andere. Aber in uns ist doch ein großes Verlangen. Wie bei dem Propheten Daniel. Man möchte sich Trauergewänder anziehen und meinetwegen im Sack und in der Asche herumgehen, wenn man wüsste, dass Gott dadurch bewegt werden könnte, um seinem Volke zu helfen und zu segnen. Aber er sieht ja auf unser Herz. Nicht das Äußere, sondern das Innere sieht Gott an. Wenn der Prophet hier sagt. Und zwar im Vers 7, Kapitel 13, Vers 7 im Hesekiel. Habt ihr nicht nur Truggesichte geschaut und Lügenweissagungen ausgesprochen, so oft ihr sagtet, so spricht der Herr, wiewohl ich nicht geredet hatte. Dieser Ich ist der Herr. Und er sagt, wiewohl ich nicht geredet hatte. Das ist die große Not. Und eines Tages werde ich alle Brüder zusammen bitten und werde einmal alles auftischen, um es aus meinem Herzen los zu sein. Und dann möge die Verantwortung auf allen liegen, die es gehört haben und hören werden. Es muss einmal gesagt werden, um Licht in die Finsternis und Klarheit in alle Unklarheiten hereinzubringen. Denn wahrlich, Gott hat geredet. Und was er geredet hat, das geht in Erfüllung. Aber nichts anderes, weder was ich noch sonst jemand gesagt haben mag, dafür ist Gott nicht verantwortlich. Dann sagt er weiter in Vers 8, darum hat Gott der Herr also gesprochen, weil ihr Trug geredet und Lügen geweissagt habt, darum will ich nunmehr an euch, so lautet der Ausspruch des Herrn. Ja, meine Hand will ich ausstrecken gegen die Propheten, die Trug prophezeien und Lügen wahrsagen. Sie sollen mit meinem Volke in keiner Gemeinschaft mehr stehen und nicht in die Bürgerliste des Hauses Israel eingeschrieben werden, auch nicht mehr in das Land Israel zurückkehren, damit ihr erkennt, dass ich Gott der Herr bin. Es ist ein ganz ernstes Wort. Und wir wissen, dass der Herr auch die Geistesgaben dazu bestimmt hat, dass die Gemeinde auferbaut wird. Aber das ist auch die Limit, das ist die Grenze. Die Geistesgaben sind dazu da, um die Gemeinde aufzubauen. Die Richtung wird durch das Wort, das Gott offenbart, angegeben. Und dann werden wir einen Weg beschreiten, der gangbar ist. Einen Weg, auf dem Gott segnen kann. Einen Weg, auf dem er sich bezeugen kann. Und was mich betrifft, ich kann nicht anders als Gott danken für das alles, was er durch all die Jahre hindurch getan hat. Es ist zu viel, denn Gott hat an Tausenden und Abertausenden Wunder getan an Geist, Seele und Leib. Und wir haben keine Geschichten erzählt und keine Gleichnisse gedeutet. Wir haben das Wort unseres Gottes empfangen und es weitergegeben zum Heil und zum Segen für alle, die bereit waren zu hören. Und dieses Wort wird nicht leer zurückkommen. Es wird ausrichten, wozu Gott es gesandt hat. Wenn ich an das Volk Israel und an ihre Gefangenschaft denke, dann sagt Daniel, indem er zweimal auf Mose Bezug nimmt und spricht es aus, dass alles das über uns hereingebrochen ist, was schon im Gesetz Mose des Knechtes Gottes geschrieben steht. Kapitel 9 im Propheten Daniel, Vers 11 und dann auch in Vers 13. Ja, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, so ist all dieses Unheil über uns hereingebrochen. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israel betrachten, so hatte Gott durch Mose den Weg voraussagen lassen und auch die Zeit, in der wir leben, die Zeit oder der Verlauf der neutestamentlichen Gemeinde ist ja auch vorausgesagt worden, wie es in den letzten Tagen sein würde. Und wenn heute ein Prophet in unserer Mitte stünde, er würde sagen, das alles haben schon die Apostel und der Herr vorausgesagt, was in der Endzeit geschehen würde. Und wir glauben es auch von ganzem Herzen. Hier bei Daniel haben wir im 10. Kapitel mitgelesen. Er aber achtete genau auf die Offenbarung und gab auf das Gesicht Acht. Das ist Gottes Reden durch einen Knecht und Propheten. Denn so sprach Gott, als er Miriam und Aaron an das Allerheiligste kommen ließ. Er sagte, wenn ein Prophet unter euch ist, dann offenbare ich, der Herr, mich ihm durch Gesichte und rede zu ihm in Träumen. So aber steht es nicht mit meinem Knecht Mose, der mit meinem ganzen Hause betraut ist. Und wir stellen fest, im Hebräerbrief wird uns gesagt, wie Mose treu war im Hause Gottes, so ist Christus als Sohn treu in seinem eigenen Hause, und sein Haus sind wir. Als gläubig gewordene, als Menschen, die dem Herrn nachfolgen möchten und die kein anderes Sehnen und Verlangen tragen. Hier wird uns gesagt, er achtete aber genau auf die Offenbarung und gab auf das Gesicht Acht. Selbst wenn man ein Gesicht sieht, kann man noch einige Dinge daraus entnehmen, wenn man es mit dem eigenen Verstande erfassen will. Und ich frage euch heute, was hätte Petrus mit dem Gesicht gemacht, als das Leinentuch vom Himmel herabkam und vor ihm ausgebreitet wurde und er sah all die kriechenden Tiere darin? Er hätte sagen, mein Gott, was ist hier los? Weg von mir, damit kann ich nichts anfangen. Das ist doch gar nicht etwas, das vom Himmel kommen könnte. Gott hat in Einfachheit geredet und die Worte gesagt, halte du nicht für unrein, was ich gereinigt habe. Und wenn wir wie ein Wurm wären, der auf dieser Erde kriecht, wenn Gott uns erlöst hat, dann sind wir zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht worden. Und dann sind wir gereinigt und geheiligt in dem Blute des Lammes, das am Kreuz auf Golgatha floss. Das ist die Erlösung, an die wir glauben. Hier steht geschrieben, achtete genau auf die Offenbarung und gab auf das Gesicht Acht. Das ist es, worauf die Propheten Acht geben mussten. Und ich möchte hier an das eine Gesicht Bruder Brenhams erinnern. Und er rätselte tatsächlich daran. Und er sagte, ich weiß nicht, ob es meinen Tod bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich erschossen werde. Ich weiß nicht, ob ich durch einen Unfall ums Leben komme. Aber irgendetwas wird geschehen. Manchmal sind Gesichter so kristallklar, dass sie in sich selbst schon Offenbarung sind und keine Deutung, Auslegung oder Offenbarung benötigen. Manchmal spricht Gott in Rätseln, in Bildern, in Beispielen, die dann noch durch den Geist geoffenbart werden müssen. Aber eins möchten wir vor dem Angesicht Gottes in dieser ernsten und letzten Zeit. Wir möchten auf das, was er geoffenbart, auf das, was er geredet hat, genau Acht geben, um es richtig zu verstehen, wie Gott es verstanden haben möchte. Hier haben wir die einzelnen Schriftverse bereits durch die Brüder betont bekommen. Es erinnert uns tatsächlich an unseren verklärten Herrn und Heiland, der dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus und dem Johannes auf der Insel Patmos erschienen ist. Und der Herr sprach, Friede sei mit dir, oder hier unten fürchte dich nicht, Daniel, denn gleich am ersten Tage, als du deinen Sinn darauf richtetest, Belehrung zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, haben deine Worte Erhörung gefunden. An dem gleichen Tage, als Daniel zu beten begann, hat sein Gebet Erhörung gefunden. Und dennoch musste er 21 Tage warten, bis ihm dieser göttliche Bescheid zukam, bis der Engel zu ihm kommen konnte, um ihm das alles mitzuteilen. Wer sind wir, dass wir die Wege Gottes erforschen könnten? Wer sind wir, dass wir sein Ratgeber sein möchten? Seine Wege sind viel höher als unsere Wege und seine Gedanken als unsere Gedanken. Dann heißt es hier in Vers 14, und nun bin ich hergekommen, um dich wissen zu lassen, was deinem Volke am Ende der Tage widerfahren wird. Denn das Gesicht bezieht sich wiederum auf die letzten Tage oder auf die Endzeit. Warum hat Daniel schon damals diese Dinge geoffenbart bekommen, dass sie uns als Zeugnis in der Heiligen Schrift niedergeschrieben werden, dass wir in dieser Zeit das prophetische Wort haben und es leuchtet, nachdem es geoffenbart wurde, wie ein helles Licht an einem dunklen Ort. Und wenn Petrus schon damals im Geiste ausrufen konnte, umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Was würde er heute sagen? Heute würde er sagen, Brüder und Schwestern, was mir damals der Heilige Geist durch die Inspiration eingegeben hat, das erfüllt sich heute vor euren Augen. Wie wunderbar ist doch Gottes heiliges Wort. Er hat geredet, und sein Volk wird es auf- und annehmen und auch verstehen. Dann heißt es hier, doch siehe, da berührte der, welcher wie ein Mensch gestaltet war, meine Lippen, so dass ich meinen Mund wieder öffnen und reden konnte. Ach, möge doch dort, wo das prophetische Wort geoffenbart wird, der Herr zu uns kommen und unsere Lippen berühren und unsere Herzen anrühren, dass wir das in würdiger Weise sagen könnten, was er uns geoffenbart hat. Und ich sage euch, wenn er deine und meine Lippen wirklich berührt hat, dann werden deine und meine Lippen von dem reden, was er geredet hat. Und wir werden unsere Verantwortung vor ihm erkennen und wissen, was wir ihm schuldig sind. Keiner dieser Propheten oder Männer Gottes, deren Lippen vom Herrn berührt wurden, hat irgendetwas geredet, sondern sie waren Männer Gottes, getrieben vom Heiligen Geist und haben Gottes Wort in rechter Weise verkündigt. Wir können hundertmal sagen, der Herr hat meine Lippen berührt, und dann das, was heraussprudelt, wird Zeugnis ablegen, wer meine oder deine Lippen wirklich berührt hat. Da, wo Gott unsere Lippen berührt, da wird aus unserem Herzen die Dankbarkeit ihm gegenüber aufsteigen, und wir werden seinen Namen preisen und ihm die Ehre dafür geben. Daniel sagt, mein Herr, ich bin's nicht wert, dass solch ein hoher Herr mit mir redet. Ja, der Herr der Herren hat mit ihm, und ich wage zu sagen, keiner weniger und kein geringerer als der Herr selber hat mit uns in dieser Generation geredet. Wenn wir nur einen Paulus hören oder einen Petrus und nicht den Herrn durch sie reden hören, dann haben wir vergeblich gehört. Und wenn wir in diesen Tagen nur sagen, ach ja, das hat Bruder Branham oder so gesagt, dann haben wir noch nicht richtig gehört. Gott hat immer durch menschliche Lippen geredet. Und wir wissen, als er Mose gerufen hatte, sprach er, Herr, ich kann nicht reden, nimm jemand anders. Und der Herr spricht, bin ich es nicht, der den Menschen redend oder stumm macht, habe ich ihn nicht geschaffen? Und er sagte, nimm dir Aaron und geht beide los und führt den Auftrag aus. Da berührte der, welcher wie ein Mensch aussah, mich nochmals und verlieh mir neue Kraft. Möge er, der wie ein Menschensohn mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, dich und mich neu berühren und neu beleben und aufrichten aus Gnaden, denn er hat geredet, daran kann niemand vorbeigehen. Und es heißt hier, und verlieh mir neue Kraft. Da, wo der Herr redet, da, wo er deine und meine Lippen berührt, da wird er neue Kraft geben, Glaubenskraft, Auferstehungskraft, Geisteskraft, und wird die Kraft des Namens Jesu Christi offenbaren. Fürchte dich nicht, vielgeliebter Mann, Friede sei mit dir, sei stark, ja, sei stark. Als er so zu mir sprach, fühlte ich mich gestärkt. Fühlst du dich heute Morgen gestärkt, lieber Bruder und liebe Schwester? Es ist Stärke in den Worten Gottes. Es ist Kraft in den Worten Gottes. Da, wo der Herr redet, da werden wir aufgerichtet, da werden wir gestärkt, da werden wir gesegnet, um ihm weiter und besser nachfolgen zu können. Ich fühlte mich gestärkt, so dass ich sagte, mein Herr, möge nun reden, denn du hast mich gestärkt. Nachdem er schon gestärkt wurde, nachdem der Herr schon geredet hatte, trug er neues Verlangen und wollte, dass der Herr weiter mit ihm reden sollte. Das ist auch dein und mein Verlangen, wenn Gott zu dir und zu mir geredet hat und wir gestärkt worden sind, dass er weiter mit uns reden wird. Und ich darf's im Glauben sagen, er wird weiter mit uns reden, er wird weiter mit uns gehen, er wird uns zum Ziele bringen, denn das hat er in seinem Worte verheißen. Und sein Wort ist die ewige Wahrheit. Ihm sei Dank und Anbetung, dass er nicht nur zu den Propheten als Einzelne, sondern durch sein Wort an die Gesamtgemeinde gerichtet und dadurch zu uns allen gesprochen hat. Jetzt gilt nur noch die eine Ermahnung: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Was Menschen sagen, das kann jeder rechts und links hören. Aber das, was der Geist offenbart, dazu müssen uns die Ohren von Gott geöffnet werden. Und deshalb steht geschrieben, nicht nur wer Ohren hat, sondern wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Möge Gott uns alle aus dem Reichtum seiner Gnade segnen. In Jesu Namen. Amen.
Lasst uns jetzt aufstehen und ihm noch die Ehre und den Dank bringen. So dankbar, Herr, dass du auch zu uns geredet hast in dieser Morgenstunde. Du hast auch uns getröstet, oh Herr, und hast unser Augenmerk auf dein Wort gerichtet, was auch wir zu tun haben, oh Herr. Und wir sind so dankbar, Herr, dass du uns unterweist durch dein Wort, oh Herr. Und Herr, wir möchten einzig und allein auf dein Wort schauen, Herr, denn dein Wort ist untrüglich. Es bleibt bestehen, Herr. Himmel und Erde werden vergehen, aber deine Worte bleiben. Halleluja! Und so sind wir froh und dankbar, Herr, dass wir uns auf dein Wort stellen dürfen und auf dich warten, Herr. Und Herr, es ist uns manchmal bange um Herzen, Herr. Heiland, aber wir schauen auf, Herr, und wir wissen, es ist ja nicht unsere Sache, an der wir stehen. Es ist deine Sache, oh Gott. Herr, und du wirst deine Sache zum wunderbaren Ziele führen. Dank sei dir dafür und Anbetung. Herr, wir gehen nicht unentmutigt von dieser Stelle, sondern wir gehen gestärkt von hier. Halleluja. Wissend, Herr, dass du mit uns sein wirst, Herr. Herr, mit deinem schwachen Volke, mit deinem niedergedrückten Volke, mit deinem verschmähten Volke. Aber Herr, du bist mit den Deinen, Halleluja. Preis sei deinen wunderbaren Namen. Wenn die Feinde auch um uns stehen, wenn sie uns auch schmähen, wenn sie uns spotten, wenn sie auch dies und jenes auszusetzen haben. Aber Herr, wir wissen, an wen wir glauben. Wir wissen, wer uns erlöst hat. Halleluja. Wir wissen, Herr, zu wem wir stehen. Halleluja. und wer zu uns steht. Glory deinem heiligen Namen. Und so, Herr, sind wir dankbar für deine Kraft, für deine Hilfe heute Morgen, Herr. Herr, wenn wir zusammenkommen, wissen wir immer nicht, was wir sagen sollen. Du kennst auch mein Herz, Herr, wie ich nicht weiß, was ich lesen soll. Manchmal, Herr, könnte ich verzweifeln, Herr. Aber treuer Gott, du warst treu, oh Gott, und hast ein Wort gegeben, oh Herr. Und dafür sei dir die Ehre und der Preis und der Dank gebracht. Halleluja, deinem Namen. Du wirst weiter mit uns sein. Glory dir dem Lamme. Oh Herr, ich kann nicht anders wie bezeugen, dass deine Gegenwart nah ist. Halleluja. Preis sei deinem Namen. Dir allein die Ehre. In Jesu Namen. Herr, wir bitten dich auch für die vor uns liegenden Versammlungen in Nürnberg, in Stuttgart oder Heilbronn, Herr. O Gott, in Salzburg, in Zürich, o Herr, wir legen dir alles hin, auch unseren teuren Bruder. Du wolltest ihn berühren. Herr, du musst es sein, der da berührt. Herr, wir können nichts tun, aber du hast deinen Knecht Daniel berührt. Du hast viele andere berührt, Herr. Alle hast du berührt, Herr. Und dann, Herr, konnten sie in deiner Kraft deine Worte dem Volke zuwenden und ihnen sagen deinen Ratschluss. Herr, möge es so geschehen. In deinem Namen bitte ich es, Herr, für meinen teuren und geliebten Bruder. Heiland, stärke ihn an Geist, Seele und Leib. Und ich bitte für seine Familie, o Herr. Ich bitte für sein Haus, o Herr. Ich bitte für uns alle, o Gott. Hilf uns allen, o Gott. Hilf unseren Kindern. Hilf unseren Anverwandten. Sei uns allen gnädig, Herr. Herr, wir überlassen dir alles und geben uns dir völlig hin. Sei gelobt, sei gepriesen. Auch die Kranken möchten wir dir noch einmal hinlegen, die in den Krankenhäusern sind. O Herr, und auch alle, die mit uns jetzt vereint sind in dieser Morgenstunde. Wir gedenken alle vor dir, o Herr, und legen dir alle hin. Segne alle, o Herr, und stärke alle, ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen.